ARD.
Plötzlich war das Wasser da, viel schneller als gedacht.
Für meine Wohnung ist komplett mit Wasser, also komplett verloren. Meine Zeug, alles weg.
Etwa 40.000 Einsatzkräfte, Helfer sind gerade im gesamten Freistaat so im Einsatz, um eben gegen diese Fluten anzukämpfen, um Menschen zu retten.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Während wir hier in Berlin uns am Wochenende sonnen konnten und die angekündigten Gewitter ausgeblieben sind, war in Süddeutschland Katastrophenalarm.
Ja, das ganze Wochenende haben dort in vielen, vielen Städten und Ortschaften zehntausende Menschen gegen das Hochwasser gekämpft.
Mindestens ein Feuerwehrmann ist dabei ums Leben gekommen. Im oberbayerischen Schrobenhausen wurde heute eine zuvor vermisste Frau tot in ihrem Keller gefunden. Und die Gefahr ist noch nicht vorbei. Es hat sich weiterer Starkregen angekündigt.
Wenn wir hier über Hochwasser reden, dann kommt einem mittlerweile automatisch fast die Ahrtalflut wieder in den Kopf. 2021, also vor 3 Jahren, 130 Menschen sind damals in den Wassermassen gestorben.
Wir können jetzt natürlich für die aktuellen Hochwasser noch keine Bilanz ziehen, aber zumindest scheinen viele der betroffenen Gebiete etwas besser vorbereitet gewesen zu sein. Trotzdem, man sieht die Bilder, hat das Wasser für immense Zerstörung gesorgt.
Wir fragen heute, ist Deutschland mittlerweile besser auf Hochwasser vorbereitet als damals? Was hat man in den vergangenen Jahren getan? Was hat man verpasst? Und kann es überhaupt gelingen, sich an immer häufigere Fluten anzupassen?
Wir sind Martin Spiller und Ann-Christin Schenten und ihr hört die News Junkies am 3. Juni.
Es ist katastrophal. Der Keller ist noch voller Wasser, zudem Schlamm. Also es ist alles verdreckt. Die Sachen schwimmen unten.
Man hat mit Überschwemmung gerechnet, aber dass es so was Massives gibt, dass wir wirklich überdeckt sind und dass wir dann raus müssen, ist schon krass.
Wir haben uns gewundert, aber plötzlich war das Wasser da. Viel schneller als gedacht.
Für meine Wohnung ist komplett mit Wasser, also komplett verloren. Meine Zeug, alles weg.
Ja, das sind Eindrücke aus dem Hochwassergebiet in Bayern, die BR-Reporter Ernst Weber gesammelt hat. In den Landkreisen Günzburg und Donau-Ries, da war die Lage besonders dramatisch. Viele Orte wurden evakuiert. Viele Bewohner dort haben ihre Häuser verloren und stehen vor dem Nichts.
Ja, die Lage dort und auch in anderen betroffenen Gebieten, beispielsweise in Regensburg, da wurde heute der Katastrophenalarm ausgelöst, die ist weiterhin ernst. Und wir haben deswegen heute früh auch überlegt, wie können wir eigentlich dieses Thema Hochwasser im Podcast abbilden, ohne die aktuelle Lage aus dem Blick zu verlieren. Und deswegen nochmal der Reminder, wir nehmen ja hier immer so gegen 14 Uhr unsere Folge auf und alleine schon in den vergangenen Stunden, als wir gearbeitet haben, da kamen verschiedenste Nachrichten rein. Also wie gesagt, Regensburg hat als erste Großstadt den Katastrophenfall ausgerufen. In der Nähe von Reichertshofen in Oberbayern ist ein Damm gebrochen. Der Donaupegel, der steigt weiter. Es gibt zahlreiche Überflutungen und die Katastrophe ist eben noch nicht vorbei.
Ja, und deswegen seht es uns einfach nach, wenn wir hier und heute nicht brandaktuell sein können. Wir konzentrieren uns eher auf die Fragen dahinter. War man ausreichend vorbereitet? Wie geht man mit diesen wiederkehrenden Katastrophen um?
Ja, vielleicht nähern wir uns mal der ersten Frage, sofern man sie überhaupt schon beantworten kann. Haben die Frühwarnsysteme gut funktioniert?
Ja, also zumindest macht es den Anschein. Viele Ortschaften konnten rechtzeitig evakuiert werden oder werden aktuell noch evakuiert, wie beispielsweise der Landkreis Donau-Ries. Aber auch die Berichte von Helfern, die lassen darauf schließen. In der Region Augsburg hat ein Feuerwehrmann einem Reporter der Deutschen Welle erzählt, dass dort beispielsweise die Warn-App Nina sehr gut funktioniert hätte. Und außerdem hätte man nach der Ahrtal-Katastrophe dort die Ausrüstung verbessert und hätte nun zum Beispiel einen Versorgungslastwagen, der auch durch tiefes Wasser durchfahren kann. Und dadurch habe man viele Menschen transportieren können.
Also man kann vielleicht sagen, dass die Sensibilität für ein mögliches Ausmaß einer Hochwasserkatastrophe mittlerweile etwas höher ist. Also vor allem, wenn wir uns an die Ahrtal-Katastrophe erinnern und dass man deswegen jetzt schnell und auch besonnen reagiert hat. Allerdings gibt es schon etwas, das muss man bei diesen Katastrophen auch mit beachten, das Forscher als Hochwasserdemenz bezeichnen. Also wir vergessen einfach nach einer bestimmten Zeit, wie verheerend so eine Katastrophe dann doch war und passen uns gar nicht so richtig an. Auch das Phänomen muss man einfach mit beachten. Sprechen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber.
Schaut man sich jetzt die Bilder an von überfluteten Straßen, Häusern, gebrochenen Dämmen, weggespülten Autos, dann kann man zwar festhalten, es sind bisher nicht so viele Menschen gestorben wie damals im Ahrtal, aber die Zerstörung ist trotzdem immens. 40.000 Helfer sind beispielsweise in Bayern im Einsatz.
Von Baden-Württemberg kommt jetzt Unterstützung, unter anderem auch mit einem 3 Einsatzeinheiten, Sanität und Betreuung. Ein Wasserrettungsflugzeug aus Ulm ist noch zur Evakuierung und auch zur Betreuung von betroffenen Menschen dort unterwegs. Der ADAC ist im Einsatz und auch die Bundeswehr, zum Beispiel im Landkreis Dillingen. Dort helfen rund 70 Soldaten auch der Bundeswehr beim Befüllen von Sandsäcken oder haben geholfen. Das ist nur eines von vielen Beispielen. So etwa 40.000 Einsatzkräfte, Helfer sind gerade im gesamten Freistaat so im Einsatz, um eben gegen diese Fluten anzukämpfen, um Menschen zu retten.
Also schon krass, 40.000, auch beachtlich, auf jeden Fall ein wichtiger und mutiger Einsatz, den viele da jetzt machen. Das hat auch beispielsweise Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nochmal betont, als er den Landkreis Pfaffenhofen besucht hat, in dem am Wochenende ein 42-jähriger Feuerwehrmann ums Leben gekommen ist.
Erst einmal sind es schlimme Bilder und schlimme Nachrichten. Vor allem der Tod des ertrunkenen Feuerwehrmannes, der helfen wollte, der Leben retten wollte, jetzt sein Leben verloren hat.
Ja, das ist tragisch und die Umstände müssen noch weiter geklärt werden. Aber es steht eben auch die Frage im Raum, hätte das Ausmaß dieser Katastrophe nicht auch verhindert werden können? Hat beispielsweise Bayern in der Vergangenheit genug in den Hochwasserschutz investiert? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jedenfalls sagte im Deutschlandfunk heute früh, dass man sich nur bedingt auf diese Ereignisse vorbereiten kann.
Nee, wir haben halt eine Veränderung des Klimas. Also es wird uns übrigens auch egal, was wir tun, nicht gelingen, Katastrophen zu vermeiden. Wir können sie weniger schlimm ausfallen lassen. Wir können gut reagieren. Die Wahrheit ist doch auch, wir reden in Deutschland über den Klimaschutz. Wir sind mitten im Klimawandel drin. Wir müssen den Klimaschutz voranbringen. Der Freistaat Bayern investiert pro Jahr 1 Milliarde in Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen. Aber der zweite Teil ist genauso wichtig, eben Anpassungsmaßnahmen zu treffen. Das wird die zentrale Aufgabe sein, weil wir werden die Veränderung bei jetzt im Klima haben und müssen manchmal mit zu viel Dürre auf der einen Seite, die Extreme werden ja stärker werden, bei Dürre die Wasserstrategie entsprechend anpassen, damit wir genügend Wasser haben, wenn Dürre kommt, und umgekehrt das Wasser abgeleitet werden kann, wenn es zu viel ist. Das ist eine sportliche Aufgabe für unser ganzes Land und da braucht es nachhaltige Strategien, die vor allen Dingen nie über Nacht funktionieren. Die sind alle längerfristig angelegt.
Also Markus Söder hier mit einem Appell, den man gar nicht so oft von ihm hört, ne? Anpassung an den Klimawandel. Er hat natürlich recht, indem er sagt, der Klimawandel hat eben seinen großen Anteil an dieser Hochwasserkatastrophe. Aber klar, auch er wird sich am Ende befragen lassen müssen, ob er im Freistaat Bayern genug getan hat, um dieser Katastrophe entgegenzuwirken, auch präventiv. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Mal schauen, was dabei dann noch rauskommt in den nächsten Wochen. Passend dazu vielleicht heute noch die Nachricht, Deutschland wird ja auch die Klimaziele bis 2030 laut einem Expertenrat verfehlen. Also wir wissen ja, dass wir da grundsätzlich nicht auf dem besten Weg sind.
Bevor wir in puncto Klima- und Bevölkerungsschutz ins Detail gehen, vielleicht noch zu einer Begrifflichkeit. Jahrhunderthochwasser. Das hat man jetzt ja wieder viel gelesen dieser Tage.
Das stimmt, auch noch so ein umstrittener Begriff. Ist aber tatsächlich auch so ein gängiges Einstufungsmaß bei Hochwasser, wusste ich auch nicht. Also die Einheit HQ100 Pegelstand. Und das soll eben ausdrücken, so viel Wasser fließt an diesem Ort im Durchschnitt einmal in 100 Jahren.
Ja, das Problem ist jetzt nur, wenn sich dieser Durchschnitt ändert. Also wir haben ja mittlerweile diese Jahrhunderthochwasser relativ oft. Also wenn das eine große Jahrhunderthochwasser immer häufiger auftaucht, dann ist die Bezeichnung natürlich irgendwann blödsinnig.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und natürlich verstellt es auch so ein bisschen den Blick auf die eigentliche Katastrophe, die Klimakrise. Häufigerer Starkregen ist eine Folge davon. Und klar, wir hatten auch schon Anfang der 2000er Hochwasser, aber diese aktuelle Häufigkeit ist eben neu. Schauen wir aber vielleicht doch mal auf die vergangenen Hochwasser und was man vielleicht auch aus ihnen gelernt hat, jetzt im zweiten Teil.
Ja, das ist nun nicht die erste Hochwasserkatastrophe, wir haben es schon erwähnt. Wir erinnern uns an 2002, kurz nach der Jahrtausendwende. Da gab es das riesige Hochwasser an der Elbe und den Nebenflüssen. Da standen ganz viele Orte und Städte in Sachsen unter Wasser, zum Beispiel auch die Landeshauptstadt Dresden.
Nicht nur da, auch an der Elbe und Donau, auch in Österreich. Auch das wurde durch tagelange extreme Regenfälle verursacht.
Besonders dramatisch war es im Erzgebirge. Kleine Flüsse wie die Weißeritz, die Mulde oder die Müglitz, hatten viele von uns vorher noch nie von gehört. Die schwollen aber binnen Stunden auf das Mehrfache ihrer normalen Größe an. Ja, ganze Brücken wurden weggerissen, Straßen unterspült, Häuser überflutet, schwer beschädigt. Auch die Strom- und Telefonversorgung brach zusammen. Ganze Dörfer wurden evakuiert und waren von der Außenwelt abgeschnitten.
Ja, es gab wochenlange Hilfseinsätze. Mindestens 45 Menschen sind gestorben und es gab Schäden in Höhe von insgesamt etwa 15 Milliarden Euro.
Das war doch auch das, wo Schröder damals in Gummistiefeln durch das Wasser wartete.
Ja, das ist lange her, aber genau das war das. Und es hatte damals durchaus Einfluss auf die Bundestagswahl 2002, wo er dann wiedergewählt wurde. Und weil sich natürlich diese Hochwasserkatastrophe nicht wiederholen sollte, sollten dann Hochwassergebiete in Zukunft besser geschützt werden. Die bayerische Staatsregierung zum Beispiel hat ein 2,3 Milliarden Euro teures Hochwasserschutzprogramm aufgelegt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück.
Genau, erstmal weiter in der Chronik. 4 Jahre später gab es nochmal ein starkes Hochwasser an der Elbe. 2010 dann das Oder-Hochwasser, eine der größten Fluten der Oder seit Beginn der Aufzeichnung. Ja, und dann natürlich, wir haben es schon erwähnt, 2021 die Katastrophe im Ahrtal. 134 Menschen kamen dabei ums Leben.
Ja, ich glaube, das haben viele noch im Kopf. Also vor allem im Landkreis Ahrweiler hinterließ das Wasser ja wirklich eine Spur der Verwüstung. Da sind Häuser eingestürzt, 62 Brücken wurden zerstört, 20 Kilometer Bahnstrecke unbefahrbar. Mehr als 330 Menschen mussten damals mit Hubschraubern von Dächern und Bäumen gerettet werden.
Genau, viele haben die Bilder noch vor Augen. Auch die Ahrtal-Katastrophe hatte Auswirkungen auf eine Bundestagswahl übrigens, denn wir erinnern uns an den lachenden Laschet, da im Hintergrund auf den Fernsehbildern hinter dem Bundespräsidenten. Eine Ungeschicklichkeit, klar, aber von der hat sich der CDU-Kandidat dann im Bundestagswahlkampf nicht mehr erholt.
Nee. Und wieder gab es auch damals Rufe nach Konsequenzen. Also der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, der hat schon damals einen konsequenten Ausbau des ökologischen Hochwasserschutzes gefordert. Und ja, es stellt sich jetzt eben wieder die Frage, was hat sich seitdem getan? Denn nach jeder Katastrophe heißt es, wir müssen eine Wiederholung verhindern. Wir müssen aufrüsten, Deiche ausbauen, Überflutungsflächen entlang von Flüssen freihalten. Aber es ist eben die große Frage, was ist eigentlich wirklich passiert?
Die Häuser wurden wieder aufgebaut.
Super, ja, wirklich.
Ja, ja. Also zum Beispiel in Heppingen, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsvorsteher Klaus Kniel im SWR.
Also ich würde mal sagen, in Heppingen sind die privaten Anstrengungen, die zum Wiederaufbau geführt haben, enorm weit gediehen. Nach meiner Schätzung sind vor allem in dem Neubaugebiet die Häuser etwa wieder zu 95% bewohnt. In anderen Bereichen Heppingens ist das ebenfalls so. Es gibt nur noch wenige Bewohner, die noch nicht in ihre Häuser bzw. in ihre Wohnungen zurückgezogen sind.
Einige sagen sogar, nur dann würde die Versicherung der Eigentümer zahlen. Nämlich, wenn das Haus dann auch an der gleichen Stelle wie vorher wieder aufgebaut wird.
Das ist halt wirklich richtig absurd. Ja. Also, dass man einfach an der Stelle wieder aufbaut, wo vorher die Katastrophe passiert ist.
Genau.
Und man ja auch eigentlich sich vorstellen kann, dass das da wieder passieren kann. Ja.
Und das ist das, was Jürgen Heller als Hochwasserdemenz bezeichnet. Heller ist Professor an der Universität Bonn und da beschäftigt er sich seit Jahren mit Hochwasser. Und er hat dem SWR gesagt, dass nach einer zerstörerischen Flut wieder an gleicher Stelle aufgebaut wird. Das ist nicht ungewöhnlich. Wir wollen die Gefahr und die Katastrophe nicht wahrhaben.
Und dann verdrängen wir einfach. Ne? Also so wie damals die Häuser durch das Wasser verdrängt wurden,
ja, genau,
verdrängen wir einfach die Folgen dieser Katastrophe.
Man muss dazu sagen, Heller hat dafür auch ein gewisses Verständnis. Der spricht von einem Spagat einfach zwischen Hochwasserschutz auf der einen Seite und Wohnraummangel auf der anderen Seite. Was er aber ganz wichtig findet, ist, dass das Bewusstsein über so ein Hochwasser, dass das trotzdem aufrechterhalten wird. Was das bedeuten kann, wenn es soweit ist, wenn es zu einem Hochwasser kommt. Und dann sagt er, wenn dann eine Hochwasserwarnung kommt, dann bitte auch einpacken und gehen. Allerdings betont Ortsvorsteher Kniel von der CDU auch, dass ja keineswegs genauso gebaut wurde wie vorher.
Alle Häuser, die abgerissen oder weggeschwemmt worden sind, die man neu errichtet hat, müssen dem Hochwasserschutz Rechnung tragen. Die haben also alle Hochwasserschutz in dem Neubau einfügen müssen. Das bedeutet, dass die zum Beispiel nicht mehr im Erdgeschoss bodengleich mit der Straße ihre Hauseingänge haben, sondern dass die aufstocken mussten, bis zu 1,40 Meter Hochwasserschutz erst bauen mussten und dann erst sozusagen ins Erdgeschoss kommen.
Also strengere Vorschriften und die Häuser werden dann aber trotzdem an der gleichen Stelle wieder aufgebaut. Also dort will man jetzt besser vorbereitet sein auf zukünftige Katastrophen. Jetzt schauen wir nach Bayern. Wie war es da? Also auch das Elbhochwasser hätte man ja daraus lernen können.
Ja, naja, das Umweltministerium sagt, tatsächlich wurden seitdem über 4 Milliarden in den Hochwasserschutz investiert. Das kam aber offenbar in den letzten Jahren ein bisschen ins Stocken. Das berichtet die Welt, aber auch zum Beispiel der Bayerische Rundfunk. Bis 2018 nämlich, also vor 5 Jahren, da hatte der damalige bayerische Umweltminister Marcel Huber von der CSU, der hatte für nachhaltige Rückhaltebecken an der Donau geworben, für gleich 10 Flutpolder. Er sagte wörtlich, Flutpolder sind unsere Festung gegen Jahrhundertfluten. Ja. Und dann nach den Landtagswahlen 2018, da wurde er abgelöst von Thorsten Glauber, von den Freien Wählern. Und der stoppte dann mehrere Polder nach den Koalitionsverhandlungen. Und vor allem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der sei gegen die Polder gewesen. Sie seien teilweise überflüssig und auch viel zu teuer, weil, Zitat, so ein Polder ja nur alle 100 Jahre mal geflutet wird.
Aiwanger
in der Augsburger Allgemeinen.
Ja, ja, wobei man ja einfach dazu sagen muss, also selbst wenn sowas nur einmal alle 100 Jahre passiert, das reicht ja. Die Katastrophe ist ja dann trotzdem da und wir haben ja schon drüber geredet, es passiert ja sogar häufiger als alle 100 Jahre. Also, naja.
Letztlich geht es ja auch um die Frage, wo rein genau investieren. Man kann natürlich Milliarden für Deiche ausgeben, hat man jahrzehntelang ja auch gemacht. Hochwasserauen sind nur noch zu einem Drittel vorhanden, also die natürlichen.
Aber das hat natürlich auch Auswirkungen, ne? Ja. Also die Flächen, die wurden ja dann trockengelegt, dann sind die Böden abgesunken und die Folge, Wasser kann dann noch schlechter abfließen.
Deshalb findet Hydrobiologin Sonja Jenich den natürlichen Hochwasserschutz auch so wichtig.
Also diese seitliche Ausbreitung wieder zu ermöglichen durch den Anschluss von Auen, indem man Versickerungsmöglichkeiten schafft in Städten, indem man weniger versiegelt, indem man Forst wieder verändert, dass das so den ursprünglicheren Gegebenheiten in Deutschland wieder angepasst wird. Und wir davon ausgehen, dass das dann auch positiv ist bei trockeneren Bedingungen, weil das Wasser dann eben im Untergrund vorhanden ist.
Also Prinzip Schwammstadt, da versucht man das ja ähnlich.
Ja, deshalb hatte der Bayerische Landesbund für Vogelschutz gegen einen geplanten Hochwasserdamm bei Straubing geklagt. Man befürworte einen modernen Hochwasserschutz, der den Menschen vor Ort nutze, ohne die Natur substanziell zu schädigen, so der LBV auf BR-Anfrage.
Nur Hubert Aiwanger, der hat das vermutlich gar nicht verstanden, der sieht nämlich jetzt die Schuld beim Landesbund für Vogelschutz. Dieser habe seit Jahren gegen einen 700 Meter langen Hochwasserdamm geklagt, so Aiwanger auf X. Der Damm könnte schon längst gebaut sein und den Vogelschützern, den empfiehlt Aiwanger, vielleicht sollten diejenigen, die gegen den Damm klagen, beim Ausräumen und dann beim Schlamm rausschaufeln helfen. Zitat Ende. Im Ahrtal damals war die Kritik ja aber auch, warum wurde nicht früher gewarnt?
Ja, gehen wir nochmal darauf ein. Beziehungsweise war damals vor allem auch die Kritik, nach den Warnungen viel zu spät reagiert zu haben. Erste Warnungen gab es ja damals schon am Nachmittag, den Katastrophenalarm aber erst am Abend. Es gab sogar Klagen dagegen, das Verfahren wurde aber eingestellt. Die Staatsanwaltschaft sagt, ja, es hätte früher gewarnt werden müssen, aber es sei nicht erwiesen, dass dadurch auch Leben gerettet worden wären. Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler von der Staatsanwaltschaft Koblenz.
Viele wären vermutlich auch durch deutlichere oder andere Warnungen nicht erreicht worden. Viele wurden im Schlaf von der Flut überrascht. Andere verfügten über die Warn-Apps nicht, schauten kein Fernsehen, hörten kein Radio. Und letzten Endes, es ist immer ein Stück weit spekulativ, wer wie auf eine bestimmte Warnung, wann auf eine bestimmte Art reagiert hätte.
Ja, deshalb Verfahren eingestellt. Wenn jetzt in vielen Kreisen frühzeitig Katastrophenalarm ausgelöst wird in Bayern, also heute zum Beispiel auch in Regensburg, dann ist das vielleicht auch eine Konsequenz daraus.
Gerade bei Vorwarnsystemen, da ist natürlich in den letzten 20 Jahren total viel passiert. Also 2002 beim Elbhochwasser, da gab es noch keine Smartphones zum Beispiel. Heute prasseln natürlich ständig irgendwelche Unwetterwarnungen auf uns ein. Die meisten von uns haben wahrscheinlich diese Warn-Apps wie Katwarn oder Nina installiert. Es gab große Testtage in den vergangenen Jahren, wo ja diese neuen Systeme auch ausprobiert wurden. Cell Broadcast ist sowas. Da braucht man ja noch nicht mal eine richtige App, sondern das passiert dann einfach so mit einem lauten Getöse auf jedem Handy, das gerade im Funknetz eingeloggt ist.
Ja, und trotzdem muss man immer wieder sagen, nach wie vor lassen sich Unwetterereignisse nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ortsgenau vorhersagen. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Keine App der Welt kann sagen, da und dort bricht dann und dann ein Damm.
Auf jeden Fall. Trotzdem ist natürlich irgendwie richtig und wichtig, lieber einmal zu viel zu warnen als einmal zu wenig. So wie eben damals im Ahrtal. Und am Wochenende war zumindest in den betroffenen Gebieten die Nina-App dunkelrot.
Genau, wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Ist ja fast ein bisschen in Mode gekommen, von Panikmache zu schwurbeln, wenn es dann doch nicht passiert. Also es gibt Leute, die haben irgendwie nichts anderes zu tun, als die sozialen Netzwerke mit Spott zu fluten, wenn es dann eben doch nur ein paar Tropfen gab und aber in Wirklichkeit vor Starkregen doch gewarnt worden war. Und ja, es besteht immer auch die Gefahr, dass das dann bei einigen dazu führt, ein bisschen abzustumpfen, Warnmeldungen nicht mehr ausreichend ernst zu nehmen oder so.
Das stimmt, aber wir sollten uns alle vor der Hochwasserdemenz schützen und deswegen lieber einmal mehr vorsichtig sein als einmal zu wenig. Aber es gibt ja zum Glück offenbar auch jetzt gerade wieder viele Leute, die dann den Sinn dieser Warnmeldungen verstehen, die das ernst nehmen. Und am Ende ist ja auch immer schöner, wenn man sagen kann, okay, ist doch alles nicht so schlimm gewesen.
Wir verfolgen die Lage natürlich weiter. Es wird uns auch noch die nächsten Tage beschäftigen. Das war's aber für heute erstmal von uns, von den News Junkies. Martin Spiller
und Ann-Christin Schenden. Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.